herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen. Folge 10, Psalm 10.
Herr, warum stehst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Vom Übermut des Gottlosen wird dem Elenden bange. Mögen doch von der Arglist die betroffen werden, die sie ausgeheckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens, und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird mich nachforschen, und alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte, fern von ihm, er tobt gegen all seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken, nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voll Fluchen, Trug und Bedrückung, unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt, in den Dörfern, im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, kauert nieder, und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen, er sieht es niemals. Bis dahin die Beschreibung, des Gottlosen, der ungerecht und böswillig und ja hinterhältig handelt. Und jetzt kommt das Gebet von David und er sagt, steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König, immer und ewig. Die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um der Weise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Soweit der Psalm 10. Insgesamt 18 Verse, 11 Verse, der erste Teil, beginnend mit der Frage, Gott, wieso handelst du nicht? Wieso tust du nichts gegen das Übel, gegen das Böse? Gefolgt von diesen 10 Versen, wo er dieses Handeln des Gottlosen detailliert beschreibt, und dann ab Vers 12 bis 18 das Gebet von David, wo er Gott quasi daran erinnert, dass er doch bitte handeln soll und dass er eingreifen soll. Ja, ein sehr interessanter Psalm. Auf den ersten Moment wieder mal so ein Text, der jetzt nicht so super erbaulich ist und nicht so super ermutigend, sondern eher voller Verzweiflung steckt, voller Fragen, die David hat. Und es kommt auch wieder so ein bisschen dann, gerade im zweiten Teil, natürlich durch, was wir auch im Psalm 9 am Samstag ja schon zusammen auch angeschaut haben, nämlich dass Gott vergilt, dass die Rache Gottes oder das Gericht Gottes daraus besteht oder darin besteht, den Elenden zu helfen, denen, die ungerecht behandelt wurden, ja, sie wiederherzustellen, ihnen Heil und Heilung zu bringen und nicht so sehr in erster Linie jetzt das Gericht oder dass die Rache Gottes nicht darin besteht, einfach den Gottlosen oder den Bösen zu vernichten. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, ja, wann, Gott? Wann wirst du denn endlich eingreifen? Wann wirst du denn, und das ist ja das, was der David hier sagt, ja, du hast es doch gesehen, Gott, ja? Du hast doch gesehen, was los ist. Du bist doch der, Acht gibt auf Elend und Kränkung, um es in deine Hand zu nehmen. Du bist doch der, der die Wehrlosen beschützt, der Helfer der Weisen. Ja? Also jetzt auf, zerbrich den Arm des Gottlosen. Tu etwas. Ja? Und natürlich ist dieser Psalm wieder ein Ausdruck von ganz viel Emotion, von ganz viel Gefühl, das der David da hineinlegt. Anscheinend hat er das eben, und zum Teil wissen wir das ja auch aus den Geschichten, die wir über David lesen können, hat der David das sehr, sehr hautnah erlebt. Dass Unrecht an ihm begangen wurde, dass Verrat und Boshaftigkeit ihm angetan wurde, und aus diesem Grund betet er dann so und drückt diese Verzweiflung und diesen Frust auch, kann man schon sagen, wirklich auch aus in diesen Gebeten. An anderer Stelle haben wir ja schon davon gesprochen, dass es absolut okay ist und dass es absolut gut ist, auch zu Gott zu schreien und zu Gott zu kommen mit all dem, mit all der Not, mit all dem Elend, was wir so, worüber wir betrübt sind, was uns zu schaffen macht, wo wir einfach manchmal auch nicht mehr weiter wissen. Diese Spannung, die hier in diesem Psalm zum Ausdruck gebracht wird, also Mensch, Gott, du hast doch gesagt, ja, du bist der Helfer der Weisen und so weiter. Und warum? Warum passiert denn jetzt nichts? Wieso machst du denn jetzt nichts? Ja, diese Spannung, diese Fragen, das beschäftigt natürlich die Menschheit schon sehr, sehr lange. Und das ist ja immer wieder auch Grund, den auch Menschen Menschen, die nicht an Gott glauben oder die sagen, es gibt keinen Gott, oder die eben Atheisten sind, sagen, es kann nicht sein, dass es so viel Elend und Not auf der Welt gibt. Wo ist denn da dieser Gott der Liebe? Ja. Und ich habe das ja auch so gerade noch auf Facebook ein bisschen angekündigt, die heutige Andacht, mit eben auch dieser Frage, wieso lässt Gott das zu, wenn es einen Gott gibt? Warum gibt es dann so viel Böses auf der Welt? In der Philosophie nennt man diese Spannung oder auch diese Frage, die da eben auftaucht, nennt man die sogenannte Theodizee-Frage. Also das ist so ein Begriff, den mal ein Philosoph ja, kreiert hat, um dem ganzen Kind einen Namen zu geben. Also Leid, Leiden und ein guter Gott, ein liebender Gott, das passt irgendwie nicht zusammen. Da gibt es dann ganz schlaue Leute, die auch eine bestimmte Argumentationsweise entwickelt haben. Ja, also zum Beispiel wird dann gesagt, also entweder Gott kann das Unheil nicht verändern und er wollte es gerne, dann wäre Gott aber schwach, dann wäre er nicht allmächtig. Oder Gott kann nicht das Unrecht verhindern und will es auch nicht verhindern, dann wäre Gott schwach und böse. Dann wäre auch nicht Gott. Oder aber Gott möchte gerne, dass, also Gott kann, Gott könnte das Leid verhindern, er will es aber nicht, dann ist er zwar allmächtig, aber dann ist er böse. Ja, und deswegen sagen die dann, nachdem sie all diese Fragen beantwortet haben, sagen, also kann es keinen Gott geben. Ja, das ist erstmal, wenn man das so sich anhört, dann ist das erst schon mal eine ganz, ganz knifflige Geschichte. Und es ist tatsächlich so, dass diese Theodizee-Frage die Menschen umtreibt seit fast Menschengedenken. Ich möchte anhand, weil in diesem Psalmtext diese Spannung so schön zum Ausdruck gebracht wird, möchte ich einfach ein paar Gedanken euch dazu weitergeben. Und ich bin mir auch bewusst, dass natürlich nicht in so einer kurzen Andacht diese wichtige Frage umfassend beantwortet werden kann. Aber es könnte euch ein paar Gedankenanstöße geben. Übrigens, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal im Allgemeinen, ihr schreibt ja immer hier auch im Chat und sagt Hallo und so weiter und das ist total super. Ich wollte einfach nur mal sagen, falls ihr konkrete Fragen habt zu dem, was ich sage, dann scheut euch nicht, diese Fragen einfach auch im Chat direkt reinzuschreiben. Ich lese da mit. Susi hat gerade geschrieben, dass Gott, oder schon eine Weile, vor einer Weile hast du das geschrieben, dass Gott bei dir jetzt eingegriffen hat. Wunderbar, das freut mich total. Super, das zu hören. Das ist immer eine wunderbare Sache, wenn man erlebt, wie Gott ganz konkret handelt und eingreift. So, in diesem Sinne könnt ihr natürlich auch einfach eure Fragen, die ihr habt, direkt eintippen in den Chat und ich versuche dann direkt auch drauf einzugehen. Okay, dann lass uns mal uns diesem Thema widmen und lass uns mal schauen, was gibt es denn auf diese ganze Spannung, die der David hier auch eben zum Ausdruck bringt. Was gibt es denn da für Antworten oder welche Dinge können wir von der Bibel her sehen, die uns helfen, diesen scheinbaren Widerspruch zu verstehen und einzuordnen und auch ein bisschen zu erklären? Eine Antwort, ich versuche euch verschiedene Gedanken zu geben, verschiedene Antworten zu geben. Und ich glaube, eine von denen alleine kann es nicht erklären. Aber in der Summe kann es uns einen Hinweis geben, der uns in die richtige Richtung führt. Und ich möchte euch ermutigen, bewegt diese Dinge doch einfach auch. Denkt drüber nach, betet auch dafür. Man kann auch zu Gott gehen damit, man kann ihn fragen. Ja? Und vielleicht gibt's dann nicht irgendwelche, was weiß ich, allgemeingültige, ja, gewaltige Offenbarung, das kann auch sein, aber vielleicht spricht Gott einfach zu dir persönlich und hilft dir auf ganz persönliche Art und Weise, für dich gewisse Fragen auch zu beantworten. Das habe ich immer wieder selber auch so erlebt. Also, dieser scheinbare Widerspruch. Warum, Gott? Du bist doch der Helfer der Wehrlosen, der Unterdrückten. Und warum antwortest du nicht? Warum handelst du nicht? Das erste ist, der erste Gedanke, der uns helfen kann, dem auf die Spur zu kommen, ist, dass Gott sagt, dass er langmütig und geduldig ist. Und das hört sich jetzt fast vielleicht ein bisschen sarkastisch an für diejenigen, die dann eben auch extrem leiden müssen, ja. Und jetzt wartet Gott so quasi mit verschränkten Armen und sagt, naja, schauen wir mal oder warten wir mal ab. Ja, das ist so, dass wenn wir in der Position sind, wo wir leiden, dann ist das natürlich fast wie ein Hohn. Ja, wenn Gott sagt, ja, ich greife jetzt noch nicht ein, ich warte jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Aber was ist, wenn wir auf der anderen Seite sind? Was ist, wenn wir diejenigen sind, die vielleicht falsch handeln oder ja auch manchmal böse Dinge tun? Ja, sind wir da nicht auch froh, wenn Gott nicht sofort mit dem vernichtenden Schlag kommt, sondern dass er eben auch mit uns langmütig und geduldig ist? Also das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, aber Gott will ja eben auch nicht das Verderben des Sünders, so haben wir das auch im Psalm 9 schon miteinander angeschaut und gesehen. Und deshalb wartet er und versucht, Menschen, die auch Böses tun, zur Umkehr zu bringen. Er versucht, sie wirklich, gibt ihnen Zeit, gibt ihnen Raum, dass sie umkehren, dass sie Buße tun, dass sie zu ihm wieder zurückfinden. Wie gesagt, wenn man in der Situation einer Notlage ist und wenn man selber zu den Unterdrückten und zu den Gequälten gehört, dann ist das natürlich nicht sehr leicht zu verstehen und dann ist das irgendwie eine bittere Pille, die zu schlucken, zu sagen, ja, jetzt ist Gott auch noch geduldig und noch gnädig, auch mit dem, der mich jetzt hier quält. Aber das ist ja nur, das ist nur ein Hinweis und das ist nur eine Sichtweise von oder eine Perspektive, mit der man diese Frage betrachten kann und auch ein Stück weit betrachten muss. Denn dass Gott geduldig ist und dass Gott langmütig ist, langsam zu Zorn und groß an Gnade und Güte, das finden wir immer wieder in der Bibel. Und das das ist eben so in dem Charakter Gottes. Der zweite Punkt, Moment, bevor ich zum zweiten komme, lese ich gerade, was die Ines hier geschrieben hat. Ich frage mich immer öfter, wie Jesus reagieren würde, wenn ich zum Beispiel böse mit jemandem bin und eigentlich anders reagieren will. Und Gott zeigt mir dann, wie er es tun würde und dann ist auch auf einmal wieder alles gut, auch bei mir. Genau, das ist so ein Beispiel, ja, wo Gott eben auch mit uns geduldig ist und langmütig und gnädig, auch wenn wir Fehler machen und wenn wir Böses tun. Der zweite Punkt, um den es geht in der ganzen Geschichte, ist eben, dass Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben hat und wenn Gott jetzt hier quasi eingreifen sollte und Böses verhindern, indem er vielleicht den Bösen, was weiß ich, vielleicht im schlimmsten Fall aus dem Weg räumt oder vielleicht seinen Willen ändert, also dann würde ja Gott in diesen freien Willen, den er eben dem Menschen gegeben hat, eingreifen. Ja, und dann ist immer die Frage, ab wann soll denn Gott eingreifen und welches Böse soll er verhindern und welches geht gerade noch? Ja, wenn Gott alles Böse verhindern würde, dann hätten wir keinen freien Willen mehr. Dann wären wir einfach Marionetten, dann wären wir programmiert, dann würden wir immer nur nett und das Gute tun und alles einfach wäre so ganz wunderbar und nett, aber dann, wie gesagt, gibt es auch keinen freien Willen und dann sind wir eben nur Marionetten. So deswegen, ab welchem Level von Bösen, ja, soll Gott hier denn eingreifen und soll er dann das Böse verhindern? Okay? Also der Mensch hat einen freien Willen und dieser freie Wille, der ist das, was das Ganze so schwierig macht und was das Ganze so, wo eben Gott auch nicht, auch wenn er wollte und auch wenn er es könnte von seiner Fähigkeit her nicht, aber er hat sich selber quasi dazu verpflichtet, es nicht zu tun. Er hat selber quasi gesagt, es ist eure Verantwortung, ja, und ich greife jetzt hier nicht ein und komme einfach und vernichte einfach die Bösen oder verhindere irgendwelche Dinge, die sie tun. Sonst würde Gott eben diesen freien Willen, den der Mensch hat, wieder in Frage stellen. Das Dritte, und das hängt sehr, sehr stark mit dem zusammen, was ich gerade eben gesagt habe, das ist, dass der Mensch von Gott die Verantwortung bekommen hat, auf der Erde zu herrschen und eigentlich der Mensch für das verantwortlich ist, was auf der Erde alles geschieht. Jemand hat es mal so ganz nett in einer Karikatur ein bisschen dargestellt und ich zeige euch das mal hier, so dass es also Jesus sitzt mit jemandem auf der Parkbank und die Person, das ist leider auf Englisch nur, die Person sagt, so, warum erlaubst du denn all diese Dinge wie Hungersnot und Krieg und Leiden und Krankheiten und Verbrechen, Obdachlosigkeit, Verzweiflung und so weiter, wieso existieren die denn in unserer Welt? Und dann sagt Jesus zu ihm, also das ist ja richtig interessant, dass du das jetzt ansprichst, denn ich wollte dich eigentlich genau dasselbe fragen. Ja, also Jesus könnte eben auch uns fragen oder Gott könnte uns fragen und sagen, warum erlaubt ihr denn solche Dinge? Ja, warum erlaubt ihr Kriege? Warum erlaubt ihr Leiden? Warum erlaubt ihr Verbrechen und all diese ganzen Armut und all diese ganzen Dinge? Und damit wird eben klar, nicht Gott ist dafür verantwortlich, dass es diese Dinge auf der Welt gibt, sondern wir sind dafür verantwortlich. Das Vierte, das man hier anführen könnte, ist, dass Gott schon eingreift und dass Gottes Wirken schon sichtbar wird, wenn auch nie, so glaube ich, nie so in dem Sinn, dass er einfach den freien Willen eines Menschen übergeht, aber es gibt schon auch das Wirken Gottes, das eine Situation verändern kann, aber dieses übernatürliche Wirken Gottes, was eben auch über die menschlichen Fähigkeiten hinaus geht, ja, vorhin habe ich ja gerade gesagt, der Mensch hat die Verantwortung für die Erde, er regiert hier auf der Erde und natürlich macht er das erstmal mit seinen menschlichen Fähigkeiten. Deswegen ist die Antwort auf diese Frage, warum oder wie wird sich das ändern, dass es Not und Leid gibt auf dieser Welt, die Antwort ist, dass Gott sagt, ändere es. Ich habe dir ich habe dir die Autorität und die Kraft und die Liebe ins Herz gegeben, um Dinge zu ändern. Und deshalb ist gerade aus dem Christentum heraus, sind ja all die ganzen wohltätigen Organisationen und Aktionen entstanden aus dieser Nächstenliebe heraus, aus dem Willen heraus, der Not zu begegnen und den Menschen, die in Not sind, zu helfen. Also man könnte sagen, es gibt zwei Arten und Weisen, auf die Not der Welt zu reagieren. Die eine ist zu fragen, Gott, wieso tust du eigentlich nichts und wo gibt es dich überhaupt? Ja, das ist eine sehr passive Einstellung. Oder es gibt eben die Einstellung, dass ich sage, ich werde es ändern da, wo ich bin, in dem Verständnis, dass ich damit natürlich nicht gegen Gott arbeite, sondern dass ich sehr wohl in dem Willen Gottes bin, wenn ich Gutes tue und wenn ich helfe, weil Gott will ja eben auch, und Gott ist ja der, so wie der David das auch im Psalm hier sagt, Gott ist doch derjenige, der für die Wehrlosen ist, für die Schwachen, für die Weisen und so weiter. Aber das müssen wir eben auch grundlegend verstehen, dass Gott es nicht einfach so tut, sondern dass er es eben durch uns tut. Und das ist einmal durch Gebet können wir Dinge ändern und auch durch mutiges Handeln im Auftrag Gottes und durch tatkräftige Dinge, die wir wirklich auch tun. Also da gibt es auch im Neuen Testament viele Stellen, die durchaus sagen, dass wir als Gläubige, als Kinder Gottes, dass wir gute Werke tun sollen. Ja, also nicht jetzt gute Werke, um vor Gott gerecht zu sein oder vor Gott quasi angenommen zu werden, weil wir so gut sind, sondern wir sollen gute Werke tun, damit die Welt eben sieht, damit die Welt ein besserer Ort wird und damit eben auch die Welt sieht, dass es Gutes gibt. Ja? Und ich versuche hier gerade eine Stelle zu finden, die hatte ich. Die hatte ich nicht aufgeschrieben. Vielleicht finde ich sie auf die Schnelle. Ja, wo Gott. Ich finde es. Jawohl, ich habe sie gefunden. Also Philipper 2, Vers 15. Philipper 2, Vers 15. Lass uns das mal zusammen anschauen. Philipper 2, Vers 15. Das fängt damit an, dass Gott sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ja? Also Gott wirkt, das ist schon mal wieder dieser Hinweis, Gott wirkt eben in uns und durch uns. Und sein Wirken ist nicht unabhängig von uns, unabhängig von unserem Willen. Wir geben Gott Raum in unserem Leben und dadurch wirkt er in unserem Leben, aber dadurch wirkt er auch durch unser Leben und verändert diese Welt. Ja? Es fällt eben nicht einfach vom Himmel. Es ist eben nicht einfach, Gott kommt nicht mit der großen Keule aus dem Himmel und schlägt zu, sondern er benutzt dich und mich, er benutzt uns, wir sind sein Leib. Und so wie auch Jesus umhergegangen ist und Gutes tat und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, so sind wir auch berufen, in dieser Welt und durch die Welt zu gehen und Dinge zu verändern. Ja, und das ist vielleicht der Unterschied auch zu dem, was David schreibt im Psalm 10. Diese Komponente kommt dort gar nicht zum Tragen. Der Psalm 10 ist einfach nur der Ausdruck dessen, was David gerade empfindet und was er gerade fühlt. Und er fühlt diese Ungerechtigkeit, er fühlt dieses, oh, wie kann Gott das alles nur zulassen, ja? Aber die Antwort ist eben ganz woanders. Die Antwort ist eben durch Jesus und im neuen Bund, dass wir jetzt in der Lage sind, indem wir Gottes Wirken in uns zulassen, ihm Raum geben, ihm folgen, sehen, was der Vater tut und das hier auch auf der Erde tut, kommt Gottes Absicht, Gottes Willen hier hinein in diese Welt. Ja? Also Gott wirkt in uns das Wollen und auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und dann geht's weiter, tut alles ohne Murren und Bedenken. Und jetzt kommt's, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Also wir sollen durch unsere Werke, durch unser Tun, dadurch, dass wir Gott in uns wirken lassen, das Wollen und das Vollbringen. Und das Vollbringen, das spricht ja von Taten, das spricht von Dingen, die wir tun. Tut dies alles ohne. Und damit werden wir zu diesen Lichtern, ja. Eine Übersetzung sagt, dass wir sind wie Himmelslichter in dieser verdrehten und verkehrten Gesellschaft und Geschlecht. So, also Gott möchte durch uns das Gute tun. Und das ist die Antwort eben auf, oder das ist ein Teil der Antwort auf diese Frage, ja, warum gibt es denn all diese ganzen schlimmen Dinge hier auf dieser Welt? Gebet und auch mutiges Handeln, das habe ich gerade gesagt. John Wesley hat einmal gesagt, Gott tut nichts, es sei denn, dass wir ihn vorher darum gebeten haben. Was hat er gesagt? Im Hinblick auf die Wichtigkeit von Gebet. Ich glaube, Gebet ist auch eine ganz große Waffe, auch gerade an den Stellen, wo wir vielleicht nicht tatsächlich selber hinkommen, wo wir nicht selber tatsächlich etwas verändern können. Dort können wir aber im Gebet den Arm Gottes bewegen. Und interessanterweise, auch da wiederum, sagt Jesus auch, wie wir beten sollen. Da geht es um die Ernte, die eingebracht werden muss. Und Gott sagt nicht, wir sollen einfach beten, dass die Ernte jetzt irgendwie auf magische Weise vom Feld in die Scheune kommt, sondern Jesus sagt, betet und bittet den Herrn, dass er Arbeiter sende in die Ernte. Und das ist auch wieder, daran erkennen wir auch wieder das Prinzip, wie Gott wirkt. Ja? Also auch durch Gebet werden wiederum Menschen ermächtigt, Menschen berufen, Menschen bevollmächtigt, dann wiederum hinzugehen in dieses sogenannte Erntefeld und dort etwas zu bewegen und zu wirken. Und klar geht es dort um die Ernte, aber ich denke, dieses Prinzip kann man auch überall dann wiederum anwenden. Also Gott wirkt und durch uns Menschen, und das passiert, indem wir entweder selber handeln, mutig und vom Geist Gottes erfüllt, oder indem wir Gott bitten in bestimmten Situationen, und dann schickt er wiederum Menschen dorthin, die das ändern. Ja, also Gebet ändert Dinge, und mit Gott zusammen können wir durch unser Gebet und auch durch unsere guten Werke Sachen verändern. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der uns hilft, diese Frage zu verstehen oder auch einzuordnen und letztendlich dann auch irgendwo mit manchen Umständen, die wir nicht verstehen und wo wir einfach auch sagen, wie kann das sein, in gewissen inneren Frieden zu machen. Und das ist die Perspektive, dass unsere Existenz ja noch viel, viel weiter oder weit darüber hinausgeht, was dieses irdische Leben betrifft. Und das ist ja etwas, was wir dann in dieser Ewigkeitshoffnung, in der Perspektive auf, sage ich jetzt mal, den Himmel, wo dann alles gut ist, dass es eben eine ewige Gerechtigkeit gibt und dass es auch eine Wiedergutmachung gibt, selbst für die Dinge, die vielleicht hier auf der Erde nicht mehr richtig wiederhergestellt werden können. Ich denke da an solche Situationen, die einfach unumkehrbar sind. Eltern, die Kinder verlieren durch Unfälle oder durch Verbrechen. Ganz, ganz schlimme, schmerzvolle, leidvolle Situationen, die Menschen dann hier erleben. Und vielleicht gibt es dafür keine Wiedergutmachung und keine gute Antwort hier in diesem Leben, ja. Aber weil wir die Perspektive haben und die Hoffnung haben auf das zukünftige Leben, auf den Himmel, dann dürfen wir dort wissen, dass es eben da auch eine ewige Gerechtigkeit gibt, wo auch Dinge dann wieder gut gemacht werden. Und das ist das ist sehr, sehr tröstlich, das ist sehr, sehr hilfreich in solchen Situationen und kann uns eben dann auch helfen, da irgendwo innerlich auch Frieden zu finden. Und das ist natürlich jetzt nicht nur, manche würden das jetzt vielleicht die nicht an Gott glauben, die würden das vielleicht jetzt als Jenseitsduselei abtun und sagen, ja, die Christen, die warten immer nur auf den Himmel und so weiter. Aber das ist es überhaupt nicht. Ihr wisst, dass ich eher jemand bin, der sagt, ich rede nicht immer ständig vom Himmel, sondern ich finde, wir sollten hier, solange wir auf dieser Erde sind, sollten wir unsere Berufung und unsere Bestimmung ausleben und Gott dienen und mit Gottes Hilfe hier mit beiden Beinen auf der Erde stehen und hier das Gute tun. Ja? So. Und trotzdem bleibt die Wahrheit, dass es eben auch die Ewigkeit gibt und dass es eben auch den Himmel gibt. Ja, wo dann auch eine ewige Gerechtigkeit kommt und eine Wiedergutmachung kommt, auch für die Dinge, die es hier auf der Erde nicht mehr wieder gut zu machen sind. Ja? Und in Jesaja 25, ich habe das hier schon aufgeschlagen, vielleicht haben es manche schon gelesen, da wird es sehr, sehr schön beschrieben. Dort heißt es, er wird den Tod auf ewig verschlingen. Also da merken wir schon, hier geht's um etwas, was über den Tod hinausgeht. Ja, hier wird plötzlich ein Zustand oder eine Situation beschrieben, die über den Tod hinausgeht, die eine Ewigkeitsperspektive hat. Ja, und dann heißt es dort, und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Wow, was für wunderbare Worte, die das beschreiben, dass es eben auch eine ewige Wiederherstellung, eine ewige Wiedergutmachung gibt und dass uns dann auch diese Hoffnung auf die Ewigkeit, die Hoffnung auf diese himmlische Situation, wo dann alle Tränen abgewischt werden, wo das ganze Elend wieder gut gemacht wird, wo wir jubeln werden über unseren Gott, ja. Und auch die vielleicht jetzt sagen, ja, es gibt keinen Gott oder was weiß ich, oder es kann doch gar nicht sein, dass es Gott gibt und so weiter, auch die werden sagen, wie es dort in Vers 9 heißt, seht, das ist unser Gott. Ja, das, und sie werden zugeben müssen, dass es wirklich einen Gott gibt, wirklich einen gerechten Gott. ein letzter Punkt, der uns auch hilft, mit dieser ganzen Frage umzugehen, ist auch, dass wir einfach auch uns immer wieder bewusst werden, dass die Art und Weise, wie wir eine bestimmte Situation beurteilen oder, sage ich mal, unser Gerechtigkeitsempfinden, wo wir ganz schnell richten und verurteilen und sagen, das ist aber nicht richtig und das ist richtig, dass das eben auch immer wieder sehr relativ ist und auch sehr subjektiv ist. Und dass wir dann auch in diesem Bewusstsein einfach, und das gibt es mehrere Stellen, die das auch in der Bibel sagen, dass wir das Gott überlassen sollen. Das haben wir auch in dem einen Psalm haben wir darüber auch gesprochen. Ja, lass Gott den Richter sein. Versuch nicht du selber der Richter zu sein, sondern lass Gott den Richter sein.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben, und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast, und alles Gute.